Bei mir geht es heute nicht um, wie man Q4 rockt, sondern bei mir geht es heute darum, wie es möglich ist, wenn ihr den ersten Mitarbeiter in eurer Firma einstellt, dass ihr, während er anfängt zu arbeiten, im Whirlpool hockt. Das ist bei mir dieses Jahr geschehen. Also ich war früher, komme ich auch nochmal dazu, hat Nico auch gerade erwähnt, angestellter CEO. Ich habe mich inzwischen mit meiner eigenen Beratungsfirma selbstständig gemacht. Und als mein erster Vollzeitmitarbeiter dieses Jahr angefangen hat, war ich, während er sein Onboarding gemacht hat, im Whirlpool. Sein Feedback war am Ende des Tages das beste Onboarding, das er je gemacht hat. Und der Typ war vorher bei Amazon Projektleiter, hat bei einem Startup gearbeitet und hat auch in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet. Also habe ich das als Lob empfunden. Genau. Schau mal, genau, das hat Nico mir ein bisschen untergejubelt, das Thema. Aber ich finde das genial, ehrlich gesagt. Also ich beneide Nico immer drum, wie kreativ er ist. Also ich wäre darauf nie gekommen, ehrlich gesagt. Aber letztendlich ist es mehr oder weniger das, weil als ich noch CEO war, die 4-Hour-Workweek war für mich real, wenn es darum geht, operativ zu arbeiten. Natürlich, ich habe jetzt nicht wirklich nur 4 Stunden gearbeitet, aber ich musste operativ keine 4 Stunden mehr in der Woche arbeiten. Das heißt, wenn ich Lust hatte, ich konnte in Urlaub gehen, ohne dass ich überhaupt eine einzige Stunde arbeite. Genau, und worum geht es jetzt? Bisschen mehr im Detail. Wie ihr aus dem Tagesgeschäft rauskommt, mehr Zeit für das Firmenwachstum dadurch habt und wie euer Laden läuft wie ein Schweizer Uhrwerk. Genau. So, ich wollte es eigentlich zuerst so machen, dass alle nur die Hand heben, aber ich fand das Beispiel von Johannes eigentlich ganz gut. Deswegen machen wir das jetzt mal. Wer würde gerne seine Firma aus dem Whirlpool heraus steuern können? Einmal aufstehen. Okay, sehr schön. Wieder hinsetzen?
Geil. Ein paar Leute haben Bock auf Stress und
Arbeit. Ich übrigens auch.
Okay, nächste Frage. Gleiche Art und Weise der Antwort bitte. Wer würde gerne 20 Stunden pro Woche weniger arbeiten? Gut, danke. Wieder ein paar Workaholics dabei. Wer von euch plant einen Exit? Oh, doch so wenig? Okay. Widersetzen, danke. Jetzt ist die Frage, was haben diese drei Fragen gemeinsam? Komme ich gleich drauf. Erstmal kurzes Recap. Ich denke mal, es ist egal, ob eure Ziele sind, eine gewisse Unabhängigkeit mit eurer Firma zu erreichen, ihr finanzielle Freiheit anstrebt, ihr einen Exit plant, auch wenn es jetzt gerade hier weniger sind, einfach mal wieder Spaß an der Arbeit in eurer Firma haben wollt, weil es vielleicht gerade zu stressig ist, oder ob ihr eure Firma aus dem Whirlpool oder von mir aus auch vom Strand aus steuern wollt. Ich denke, keiner von euch will Kopfschmerzen im Alltagsgeschäft haben. Keiner will durch ständige Rückfragen in seiner Arbeit gestört werden. Keiner will jeden Tag mit unwichtigen E-Mails bombardiert werden. Keiner will generell unnötig Zeit verschwenden oder unselbstständige Mitarbeiter haben, die nicht ihr Potenzial entfalten. Und da kommen wir jetzt wieder auf die Frage zurück. Was hatten die drei Punkte von vor, als ihr aufstehen musstet, gemeinsam? Die Lösung. Die Lösung ist die Gemeinsamkeit. Weil, was braucht ihr dafür, um das zu schaffen? Ihr braucht Systeme, Prozesse und Strukturen. Ich werde es in Folge der Präsentation mit SPS abkürzen, damit man nicht immer diese drei langen Worte da stehen hat. Und SPS ermöglicht euch, diese Ziele zu erreichen und gleichzeitig die Probleme auf der rechten Seite, auf der Vorfolie zu lösen. Und dadurch habt ihr dann letztendlich mehr Zeit für das Wachstum eures Unternehmens. So. Ich hatte eigentlich eine kurze Vorstellung geplant, das hat Nico mir jetzt so ein bisschen genommen, aber vom Prinzip her, das bin ich. Ich war früher angestellter CEO bei einer E-Comprint für mehrere Jahre lang. Ich habe mich, wie gesagt, mit Hilfe von SPS eigentlich komplett raussystematisiert. Letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, habe ich mich dann dazu entschieden, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, das als angestellter CEO zu machen. Und ich habe gesehen, durch Austausch mit vielen Unternehmern, auch in der Ecosa-Bubble, aber auch auf Masterminds etc., dass ganz, ganz viele, gerade auch im E-Com-Bereich, das sind häufig junge Unternehmer, Erstunternehmer etc., dass sie genau diese Struggles haben mit den Problemen, Systeme, Prozesse einzuführen etc. Und deswegen habe ich E-Com OS gegründet, Mit meiner Firma helfe ich inzwischen Unternehmern, vor allem im E-Commerce-Bereich, dabei, Systeme, Prozesse und Strukturen einzuführen. Aber was sind jetzt nun eigentlich Systeme, Prozesse und Strukturen? Bei Systeme denken viele häufig daran an Apps, Software etc. Das ist es zum Teil, aber nicht nur. Mal ein Beispiel. Wer von euch, jetzt könnt ihr sitzen bleiben, ist mit dem Auto da? Einfach mal die Hand nehmen. Wer von den Leuten, die gerade die Hand gehoben haben, haben ein Navigationssystem benutzt? Alle, schätze ich mal. Ich habe es gerade schon gesagt, Navigationssystem. Was macht ein System? Es hilft uns, von einem Punkt A, was der Startpunkt ist, zu einem Punkt B, was das Ziel ist, zu kommen. Und zwar so schnell bzw. so effizient wie möglich. Das heißt, wir wollen für unsere Zielerreichung Systeme etablieren, um nicht irgendwie zum Ziel zu kommen, um nicht irgendwie von Frankfurt zu Icosa zu kommen, sondern in der kürzestmöglichen Zeit. Weil wir wollen unsere Ziele ja doch schnell erreichen. Genau. So. Systeme, Prozesse und Strukturen erlauben uns vor allem geregelte Abläufe oder sind vor allem geregelte Abläufe. Ein Prozess ist nichts anderes als eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und ein System ist die Zusammensetzung von mehreren Prozessen. Mal als Beispiel McDonald's. Das ist so die Systemfirma schlechthin. Was ermöglicht uns McDonald's mit Hilfe von Systemen? Wenn wir einen Big Mac bestellen, es ist egal, ob wir den in München, in Berlin, in Tokio oder was weiß ich wo bestellen, er wird immer auf die gleiche Art und Weise zubereitet und das Ergebnis am Ende ist mehr oder weniger immer dasselbe. Er schmeckt eigentlich immer gleich überall auf der Welt. Und die Herstellung eines Big Macs ist ein Prozess. Hingegen der Bestellablauf, also die Bestellannahme am Anfang, dann die Herstellung des Big Macs und dann die Auslieferung der Bestellung, also bis der Big Mac zum Tresen kommt, das ist ein System. Das ist eine Abfolge von mehreren Prozessen. Genau. Und SPS ist auch das Gegenteil von Chaos. Weil, wenn wir Chaos im Unternehmen haben, dann haben wir ja kein System. Außer manche Leute meinen vielleicht, dass ihr Chaos ihr System ist, aber da komme ich nachher noch drauf, warum das jetzt nicht unbedingt die klügste Wahl ist. Und ein Faktor dafür steht schon hier. Wir systematisieren, um zu optimieren. Weil, wenn wir einen bestimmten Prozess, einen bestimmten Ablauf nehmen und sagen, den machen wir jedes Mal auf eine andere Art und Weise, dann können wir nicht sagen, ob jetzt bei Ablauf A oder bei Ablauf B, wo jeweils wenn ein Fehler passiert, wo der Fehler entstanden ist oder was wir an diesem Ablauf optimieren können. Wenn wir aber sagen, egal ob jetzt Ablauf A oder Ablauf B, wir sagen, wir machen das jetzt immer mit Ablauf A und der hat drei Schritte, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und in einem bestimmten Punkt in dem Ablauf passiert ein Fehler, dann können wir diesen Schritt austauschen, verändern, optimieren etc. Und dadurch kommen wir Schritt für Schritt immer weiter zum optimalen System, zum optimalen Ablauf. Und wenn ihr ein chaotisches Vorgehen habt, vielleicht stolpert ihr irgendwann mal sogar über den optimalen Ablauf. Aber dadurch, dass ihr Chaos habt, macht es das nächste Mal eh wieder anders. Also es ist eh gleich egal. Genau. Und die Systeme, die Prozesse ermöglichen es uns, so effizient vom Startpunkt zum Ziel zu kommen wie möglich. So. Haben wir ein Problem? Okay. Das war eine Systemoptimierung. Genau. So, was ist nun, wenn ihr ein Problem in eurer Firma habt? Was macht ihr dann? Die meisten Menschen und auch die meisten Unternehmer, die noch am Anfang stehen, lösen das Problem. Sie löschen den Brand, aber sie nehmen sich keine Zeit für den zweiten Schritt, und zwar Brandschutzmaßnahmen zu etablieren. Was sind Brandschutzmaßnahmen? Das sind Maßnahmen, dass dieses Problem, dieser Fehler nicht noch einmal vorkommt. Und das ist wichtig, weil es kostet zwar in dem Moment, wo ihr das Problem löst, nochmal ein paar Minuten extra hinten dran, aber dadurch, dass das Problem in der Zukunft nicht mehr vorkommt, spart ihr auf Dauer Zeit. Ihr investiert in eure Firma. Dadurch wird eure Firma skalierbar. Werden wir auch noch häufiger besprechen. So, ein Beispiel für ein System, was ich jetzt gerade benutze, was jeder von euch heute schon benutzt hat, was allgegenwärtig ist. Was seht ihr hier? So, ihr seht gerade ungefähr so aus. Was benutzen wir? Was für ein System? Sprache. Das sind dieselben Buchstaben wie auf der Folie davor, bloß strukturiert, in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht. Dadurch verstehen wir uns Menschen untereinander. Wir haben aus einem Chaos oder mit Hilfe von Struktur ins Chaos das System Sprache entwickelt. Und Sprache ist nichts anderes als effiziente Kommunikation. Wir könnten auch ohne Sprache kommunizieren mit, keine Ahnung, Deuten, Grunzen, was auch immer, wie das früher abgelaufen ist. Aber dadurch, dass wir jetzt die Sprache haben, können wir wesentlich effizienter ausdrücken, was wir wollen. Klar, ist jetzt nichts Weltbewegendes, weil wir das alles als gegeben hernehmen, aber nur mal, um zu demonstrieren, wie mächtig Systeme sind und wie grundlegend und wie, wo wir es alles benutzen, Systeme. So, jetzt mal zu einem Beispiel, das vielleicht mehrere Leute hier interessiert. Wir schauen uns zwei Szenarien an. Einmal zum heutigen Zeitpunkt und auf der nächsten Folie dann zum zukünftigen Zeitpunkt, also zu was die einzelnen Szenarien führen. Einmal haben wir das Szenario Chaos. Also wie läuft unser Alltag ab, wenn wir kein System haben im Bereich Kundensupport bei unserer E-Com-Brand? Ist jetzt nur ein Beispiel, keine Ahnung, ob das bei jemandem bei euch so ist. Ich habe es auf jeden Fall schon so erlebt. Also ihr habt drei Mitarbeiter, die machen nach Lust und Laune einen Kundensupport, mal später, mal früher, mal mehr, mal weniger und direkt auf den Plattformen, also direkt auf Meta, direkt auf Instagram, WhatsApp, was auch immer ihr benutzt. Und da ist dann das Thema, ihr habt keinen Überblick, wer von den Mitarbeitern wie viel leistet, wie hoch das Anfragevolumen insgesamt ist, wie zufrieden die Kunden mit dem Service sind und so weiter. Da gibt es noch ein paar mehr Punkte, aber vom Groben, damit ihr ein Gefühl dafür habt, was da das Problem ist. Auf der anderen Seite, wie könnte es jetzt schon mit Struktur aussehen? Mit Struktur habt ihr ein System, um alle Kundenanfragen an einem Ort zu sammeln und zu bearbeiten. Das ermöglicht euch dann, dass es eine automatische Datenerfassung gibt, wer wie viele Anfragen beantwortet von euren drei Kundensupport-Mitarbeitern, wie die Veränderung des Kundensupport-Volumens ist und wie die aktuelle Kundenzufriedenheit ist. So, wenn wir jetzt beide Szenarien uns mal in der Zukunft anschauen. Was passiert, wenn wir das Chaos-Szenario in die Zukunft bringen und wenn wir das Strukturszenario in die Zukunft bringen? Beim Chaos-Szenario haben wir das Problem, wir sammeln keine Daten, weil wir keine Ahnung haben, wie viel Zeit die Leute im Support verschwenden oder verbringen, sagen wir es mal so. Und daraus haben wir dann keine Entscheidungsgrundlagen für irgendwelche zukünftigen Planungen, wie zum Beispiel jetzt für Q4, weil wir uns nicht anschauen können, okay, wie war das Kundensupport-Volumen letztes Jahr beim Q4 im Vergleich zu Q3 etc. Dadurch folgt dann, man unterschätzt das Volumen und die Auswirkungen, die das Ganze auf den Support, aber auch komplett auf die Firma haben. Weil, wenn auf einmal das Supportvolumen dann höher ist, dann haben die Mitarbeiter auf einmal keine Zeit mehr für das Mehr an Tickets, das reinkommt, aber auch für weitere Aufgaben neben dem Support, was sie davor vielleicht noch bewältigen konnten. Dadurch kommt es dann dazu, dass die Tickets immer später beantwortet werden, weil sie ja so viel zu tun haben. Und dadurch werden eure Kunden immer unzufriedener. Dadurch verkauft ihr weniger, dadurch habt ihr weniger Profit, etc. Im Vergleich zu, wie läuft das Ganze mit Struktur? Die Daten, die ihr gesammelt habt, helfen beim Forecast fürs Kundensupportvolumen. Das heißt, ihr könnt diese Daten dann in die Planungen fürs Personal und für eure Ressourcen mit einfließen lassen. Dadurch erkennt ihr frühzeitig Bottlenecks, die auftreten und könnt dementsprechend auch reagieren, eventuell noch eine Person heiraten, Ressourcen von einer Stelle auf die andere Stelle abziehen und so weiter. Und das Ergebnis ist, die Kunden bleiben happy und ihr habt auch eine Kontrolle über den Mitarbeiter-Workload. Das heißt, keiner gerät dadurch ins Burnout auf der einen Seite, aber auch wisst ihr, wie gerade schon gesagt, ob ihr noch jemanden braucht oder auch nicht. So, ein ganz wichtiger Punkt hier, mindset-technisch bei dem Ganzen. Wenn ihr jetzt keine Zeit dafür habt, Systeme in eurem Business zu etablieren, dann habt ihr später sehr viel Zeit für Probleme. Was meine ich damit? Ihr werdet später immer mehr Probleme haben und ihr werdet später dann immer mehr Zeit für diese Probleme opfern müssen, um diese Probleme zu lösen. Deswegen Brand löschen, Brandschutzmaßnahmen installieren und nicht nur Brand löschen. So, ein weiterer Punkt, was uns viel Zeit im Unternehmen als Geschäftsführer etc. kostet, sind Fragen von Mitarbeitern. Mitarbeiter sind in den meisten Fällen noch nicht mal schuld daran, dass sie Fragen haben. Aber dazu kommen wir gleich. Wer kennt denn solche Fragen? Passt das so? Wie geht das nochmal? Was soll ich als nächstes tun? Wer kennt solche Fragen von seinen Mitarbeitern? Ja, doch, schon ein paar. Okay, die, die sich nicht gemeldet haben, haben keine Mitarbeiter, oder? Okay, das hätte mich jetzt auch gewundert. Okay, aber für die Zukunft schon mal, für die, die jetzt noch keine Mitarbeiter haben, ist das Thema trotzdem relevant, das zumindest schon mal gehört zu haben, auch wenn ihr es vielleicht erst in einem halben Jahr oder einem Jahr oder ähnliches umsetzt. Wir schauen uns jetzt mal an, die Gründe oder häufige Gründe, die Liste hat keine Garantie auf Vollständigkeit natürlich, häufige Gründe für Fragen von Mitarbeitern. Und das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was ihr denkt. Und wie man es löst, kommt auch gleich mit dazu. Schauen wir uns den ersten Grund an. Keine definierten Verantwortungsbereiche. Was meine ich damit? Wenn ihr einem Mitarbeiter nicht sagt, für was er verantwortlich ist, dann kommen so Fragen wie, was soll ich als nächstes tun? Wenn ihr sagt, wenn es ganz klar geregelt ist, für welche Bereiche euer Mitarbeiter verantwortlich ist, was er zu tun hat, was er nicht zu tun hat, dann kommen schon mal solche Fragen in diese Richtung nicht. Und die Lösung dafür sind zwei Punkte. Einmal ein Org-Chart für euer Unternehmen. Das ist eine, mehr oder weniger eine, nennen wir sowas, eine Brainstorming-Map oder so eine Mind-Map, wo aufgezeigt ist, okay, ganz oben seid ihr als Geschäftsführer, vielleicht auch als zwei Geschäftsführer und darunter gibt es dann verschiedene Abteilungen und die einzelnen Mitarbeiter sind dann für verschiedene Bereiche verantwortlich. Das ist so der erste Schritt in die Richtung. Ist aber noch nicht die Lösung des Ganzen. Die Lösung des Ganzen sind Roleplaybooks. Was sind Roleplaybooks? Das sind interne Stellenbeschreibungen. In den Roleplaybooks wird definiert, was oder weswegen ist diese Person oder diese Rolle in meinem Unternehmen? Also warum möchte ich sie überhaupt hier drin haben? Welche Ergebnisse soll sie erzielen? Welche KPIs oder für welche Ergebnisse ist sie verantwortlich? Aber auch in welchem Maße, also jetzt im Bereich zum Beispiel Kundensupport und Kundenzufriedenheit, wie hoch soll dieses Ergebnis sein? Klar, man kann sagen, Kundensupport-Mitarbeiter ist für die Kundenzufriedenheit verantwortlich. Das ist das eine, was man definieren muss, aber auch in welchem Bereich soll die Kundenzufriedenheit liegen, zum Beispiel 9 von 10 oder ähnliches. Was definiert man noch in den Roleplaybooks? Was sind die Aufgaben, die der Mitarbeiter zu tun hat auf einer wöchentlichen, monatlichen, täglichen Basis? Wo sind die, an wen darf der Mitarbeiter delegieren? Von wem darf er Delegation bekommen? Was ich ganz häufig mitbekomme, ist, dass Mitarbeiter Aufgaben delegiert bekommen von anderen Mitarbeitern, obwohl die eigentlich gar nicht von diesem einen Mitarbeiter eine Delegation bekommen dürfen oder sollten. Das zum Thema Roleplaybooks. Nächster Grund, warum es zu Fragen von Mitarbeitern kommt, fehlende Kenntnisse, wie etwas überhaupt generell mal in eurer Firma gemacht werden soll. Dann ist es, wenn der Mitarbeiter nicht weiß, wie er, keine Ahnung, die Meta-Ads bei euch steuern soll, einen Kundensupport machen soll, ein Päckchen verpacken soll, egal was, dann ist es kein Wunder, dass er dann mit der Frage kommt, wie geht das? Und die Lösung dafür sind dokumentierte SOPs. Was sind SOPs? Ist die englische Abkürzung für Standard Operating Procedures, auf Deutsch Standard Arbeitsanweisung, und so, dass ihr es alle versteht, es ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dokumentiert, mehr oder weniger. Und warum ist das sinnvoll? Wenn du sowas dokumentiert hast, am besten digital, dann wird der Mitarbeiter vielleicht einmal kommen und fragen, wie geht das? Dann sagst du, hier, schau in das SOP rein, dann sieht er das SOP und liest sich's durch und dann weiß er's. Und im besten Fall, direkt beim Onboarding von dem Mitarbeiter, lässt du ihn wissen, du schaust erst in die SOPs rein und nur wenn die Antwort auf deine Frage nicht in den SOPs zu finden ist, dann darfst du nachfragen. Nächster Punkt für Fragen von Mitarbeitern ist schlechte Delegation. Was meine ich mit schlechter Delegation? Eigentlich unklare Delegation. Delegation zum Beispiel auch an der Kaffeemaschine. Du möchtest einem Mitarbeiter so wenig Möglichkeiten geben, wie möglich Fehler zu machen. Und wenn du keinen standardisierten Prozess hast, um eine Task einem Mitarbeiter zu übergeben, eröffnet das Tür und Tor für mögliche Fehler. Deswegen meine Empfehlung hier, einen Taskmanager zu benutzen, um Tasks zu übergeben, in denen dann definiert ist, was alles erforderlich ist, um eine Task zu übergeben. Im Sinne von Priorität, Deadline, Datum, nötige SOPs auch zum Beispiel, die man zur Ausführung dieser Task braucht, etc. Was ist, wenn man diese ganzen Gründe ausmerzt mit den Lösungen, die ich gerade gezeigt habe? Wozu führt das? Die Fragen, die man vorher hatte, weil man keine Systeme in seiner Firma hatten, gehen drastisch zurück. Sie werden nicht auf Null gehen, aber was machst du mit den restlichen Fragen, die reinkommen? Du versuchst oder du schaust dir an, bei den Lösungen, die ich gerade gezeigt habe, wo fehlt es an Informationen, dass es jetzt zu dieser Frage kam? Und ich sag mal, in mindestens 50% der Fälle hat da irgendwas gefehlt, was man ergänzen kann, sodass in Zukunft dann diese Frage nicht nochmal auftritt. Natürlich gibt es manchmal auch aus der Situation heraus Fragen, die aufkommen, die sind aber dann jetzt da mal außen vor. So, wozu führt es dann auf Mitarbeiterseite? Mitarbeiter haben weniger Stress und empfinden mehr Freude in ihrer Arbeit, weil auch Mitarbeiter haben keinen Bock, zu euch zu kommen und nachzufragen, wie geht das? Die wollen autark ihren Job machen, die wollen Impact in eure Firma haben, die wollen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Und die wollen auch nicht ihre Zeit damit verschwenden oder zugeben, sie können irgendwas nicht. Und deswegen ist es auch für Mitarbeiter positiv, diese Lösung zu etablieren. Und was auch passiert, vor allem mit diesen Roleplaybooks und mit den KPIs etc., sie übernehmen selbstständig mehr Verantwortung, weil du ihnen klare Ziele gibst und denen auch vorlebst, ich messe dich an diesen Zielen. Und auf der Geschäftsführerseite, also was ist drin für euch? Ihr bekommt weniger Störungen, es gibt weniger Chaos bei euch im Unternehmen und letztendlich habt ihr mehr Zeit für wichtige Tasks. Ihr merkt es, das ist dieses mehr Zeit, das zieht sich hier so ein bisschen durch. Nächstes Problem, was uns daran hindert, dass wir nicht aus dem operativen Tagesgeschäft rauskommen, ist, dass wir falsche Mitarbeiter einstellen, also nicht A-Player. Ich hatte es vorher schon mal so etwas Ähnliches gefragt. Wer von euch hat denn schon Mitarbeiter? Handheben, bitte nochmal. Okay, wer von euch hat das Gefühl, dass dieser ganze Einstellungsprozess von Suchen, Finden bis zum Einstellen gut organisiert, gut geplant, möglichst effizient war? Das zählt nicht. Aber zumindest ein anderer, der nicht bei mir Kunde ist. Okay. Aber schön. Wie macht ihr es?
Ja, ich arbeite mittlerweile auch in den Fachbereich und in den HR. Also im Zug. Mit Vorgesprächen, da gehen wir in den Fachbereich. Da gibt es von den zwei Sprechen mit der Arbeit. Wenn ich den Kaiser fisch, wo ich fahre, sie ist wieder kommen, die wollen die erste Bereich, so wie sie ist. Die Daten oder was? Sagen, weil der auch immer so braucht, wo man denkt,
ja?
So, da will die Onboarding drohen. Das ist abbereitet, aber das.
Okay. Ja, das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Geht auch in eine ähnliche Richtung, wie ich das Ganze jetzt euch zeige, wie wir das bei uns machen. Aber schauen wir uns erst einmal an, warum es dazu kommt, dass Firmen unpassende Mitarbeiter einstellen. Da sind jetzt auch ein paar Punkte dabei, die du gerade erwähnt hast. Gründe. Zum einen, keine Ahnung, wen man für was braucht. Also, dass man nicht weiß, wen man überhaupt als nächstes einstellen soll und einfach nur hired, weil man denkt, mit mehr Mitarbeitern skaliert man einfacher. Was ist da das Problem? Was ist da die Lösung? Entschuldigung. Die Lösung dahinter ist, erst einmal braucht ihr eine Zielsetzung. Und zwar nicht nur, was nächsten Monat das Ziel ist, sondern erstmal auch eine Zielsetzung, wo soll es mit eurem Unternehmen irgendwann mal hingehen. Und das bricht man dann runter in mittelfristige Ziele, kurzfristige Ziele, Quartalsziele etc. Und dann schaut ihr euch nochmal den Org-Chart an, den ich vorher schon erwähnt habe, und definiert mal, wie euer Org-Chart in 12 Monaten aussehen soll. Und zwar anhand der Ziele, die ihr für diesen Zeitraum und danach gesetzt habt. Und dann schaut ihr euch an, okay, Org-Chart jetzt, Org-Chart später, wo ist da die Differenz? Und keine Ahnung, wenn es jetzt 3 Stellen sind, wenn die Differenz jetzt 3 Stellen sind, dann schaut ihr euch an, okay, in welcher Reihenfolge und zu welchem Zeitpunkt möchte ich diese 3 Stellen hiren? Parallel dazu oder zusätzlich dazu macht ihr noch eine Analyse eurer aktuellen Bottlenecks, also da, wo ihr gerade zu wenig Mannkraft habt, kann ja auch immer mal wieder vorkommen. Und dadurch wisst ihr dann grob, wen ihr für was braucht. Dann nächster Punkt. Keine Ahnung, wer überhaupt geeignet ist. Sehe ich auch ganz häufig, dass Unternehmer Leute einstellen, einfach nur damit Leute eingestellt sind, aber ohne wirklich zu prüfen, ob derjenige für den Job, die Firma oder das Team geeignet ist. Was macht man da? Zum einen Core Values. Wer von euch hat schon Core Values für seine Firma? 1, 2, 3, 4. Ja, Nico hat sie hier aufgehängt. Hier an der Wand hängen Core Values von Nicosa. Könnt ihr euch mal durchlesen. Ist cool. Ganz kurz, was sind Core Values? Core Values bestimmen oder sagen aus, für was, für Werte eure Firma steht. Keine Ahnung, was haben wir als Beispiel? Innovation, Loyalität, jeder Beitrag zählt. Sehe ich hier Selbstvertrauen und Produktivität. Also das sind Beispiele für Core Values. Und wenn ihr mal definiert, für was eure Firma steht, könnt ihr dann auch, wie der Herr da hinten, wie heißt er eigentlich? Simon. Wie der Simon gesagt hat, anhand dieser Core Values einen Culture Fit machen. Okay, passt diese Person überhaupt zu der Firma, für die wir die Person suchen, also zu unserer Firma. Dann, nächster großer Punkt ist Definition von Outcomes. Was erwartest du dir von der Person, die du bei einer bestimmten Stelle einstellst? Also nicht nur, was für Aufgaben die Person abarbeitet, sondern was dann dahinter dabei rauskommt. Das ist ganz wichtig. Das ist ein entscheidender Unterschied. Nicht nur die Aufgaben zu definieren, die die Person letztendlich auf Tagesbasis vielleicht abarbeiten soll, sondern auch, was für einen Impact soll diese Person bei uns in der Firma haben, weil du daran viel besser abschätzen kannst, okay, traue ich es dieser Person zu, die ich gerade hier im Bewerbungsprozess habe, diese Ziele zu erreichen. Und auch, du kommunizierst diese Outcomes im Bewerbungsprozess. Du sagst dieser Person direkt, ich möchte, dass du für uns das und das erreichst. Weil dabei auch sich die Spreu vom Weizen trennt. Weil Leute, die eigentlich gar keinen Bock auf den Job haben und dann sehen, oh, da wird ja wirklich Leistung von mir erwartet. Die sagen dann, oh, nee, ich habe gar keinen Bock darauf. Aber die Leute, die sich gerade auch mit diesen Zielen identifizieren können, die sagen, ja, geil, darin sehe ich mich in dem Job. Das ist dann so eine Art natürliche Selektion. Und wer hat schon mal was von DISC gehört? Okay? DISC ist eine bestimmte Art und Weise, mit Persönlichkeitstypen umzugehen. Oder ein Framework, nennen wir es mal, ein Metamodel. Kennt ihr bei Kosa entweder schon oder kommt noch in verschiedenen Kursen. Da gibt's verschiedene Modelle, die man anwenden kann. Ich habe das jetzt hier hingemacht, weil es die kürzeste mögliche Form war, glaube ich, und ich nicht so viel Platz auf der Slide hatte. Was ich damit meine, ist, achtet auf Persönlichkeit. Die Persönlichkeit des Bewerbers muss zur Persönlichkeit der Stelle passen. Mal ein konkretes Beispiel. Ihr wollt nicht einen super strukturierten Typen, der alles bis ins Detail plant, mega organisiert ist, auf eine Stelle reinschieben, die möglichst viel Kreativität erfordert. Weil das sind eigentlich in 9 von 10 Fällen oder in 99 von 100 Fällen Persönlichkeitstraits, die sich widersprechen. Also da, sich da drin weiterzubilden, ist ein Gamechanger für jeden Unternehmer, Persönlichkeitstypen. Dann, weiterer wichtiger Punkt, warum es zu immer wieder zu unpassenden Bewerbern oder Mitarbeitern kommt. Ihr habt keine Vergleichbarkeit der Bewerber. Warum nicht? Weil ihr euren Bewerbungsprozess oder den Bewerbungsfunnel nicht vereinheitlicht habt. Die Fragen nicht vereinheitlicht habt. Wenn ihr jedem Bewerber, den ihr im Bewerbungsgespräch habt, unterschiedliche Fragen stellt, wie wollt ihr dann Bewerber A mit Bewerber B vergleichen? Woher wollt ihr wissen, welcher passender ist, wenn ihr ihm gar nicht dieselbe Möglichkeit gibt, sich zu beweisen? Und deswegen ist die Lösung dafür ein einheitlicher, aber auch effizienter Bewerbungsprozess. Warum ist Effizienz bei Bewerbungsprozess so wichtig? Weil du willst keine Zeit damit verschwenden. Generell, du möchtest nie Zeit verschwenden, natürlich. Aber je länger so ein Bewerbungsprozess dauert, desto mehr verwässert sich das auch Ganze. Und gute Leute springen dann auch irgendwann ab, weil sie Angebote von anderen Firmen haben und es nie gut kommt, wenn ein Bewerbungsprozess zu lange dauert. So. Wie sieht bei uns jetzt der Bewerbungsfunnel aus, den ich auch empfehle? Es gibt einen zentralen Einstiegspunkt für alle Bewerber. Egal, woher die Bewerber kommen, Facebook, Insta, LinkedIn, Indeed oder was auch immer, sie haben eine Umfrage zu machen. Zum Beispiel über Typeform oder ich komme gleich auch noch auf andere Tools zu sprechen, die wir nutzen. Aber vom Prinzip her, die müssen alle ihre Bewerbung darüber abschicken. Der nächste Punkt ist Bewerbungsgespräche. Was ich gerade schon erwähnt habe, jeder Bewerber bekommt dieselben Fragen in jeder Funnelstufe. Und der letzte Punkt ist auch im Probearbeiten bekommt jeder Bewerber, also jetzt für eine Stelle natürlich, wenn ihr zwei verschiedene Stellen habt, sind es verschiedene Fragen, verschiedene, vor allem Probearbeiten am Ende. Du kannst jetzt nicht dem Designer die gleichen Aufgaben geben wie dem Kundensupportler. Aber auch jeder für jede Stelle bekommt dieselben Aufgaben. Was ist der Vorteil von einem effizienten Bewerbungsprozess? Oder was ist auch das Ziel davon? Ihr wollt relativ viele Bewerbungen am Anfang haben. Also ich empfehle mindestens mal für eine Stelle 50 Bewerber zu haben, weil wenn ihr mehr Auswahl habt, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass ihr letzten Endes einen guten Kandidaten findet. Wenn ihr nur 5 Bewerber habt, ist die Wahrscheinlichkeit nicht allzu hoch, dass da was Passendes dabei ist. Aber dann wollt ihr so schnell wie möglich das runtercutten. Deswegen empfehle ich auch in der Typeform Fragen zu stellen, anhand derer man relativ direkt und einfach aussortiert. Zum Beispiel Gehalt. Was erwartest du als Gehalt pro Jahr brutto? Damit es zumindest mal eine Range ist, die du bereit bist zu zahlen. Weil es bringt nichts, wenn du eigentlich nur 40.000 pro Jahr für eine Stelle dir gedacht hast, der aber 80.000 will. Da musst du gar nicht ins Bewerbungsgespräch mit demjenigen gehen. Auch Einstiegszeitpunkt. Wenn du eigentlich jetzt gerade prinzipiell jemanden dringenden brauchst, bringt dir das nichts, wenn er erst in einem halben Jahr bereit ist, weil er gerade noch in Babypause ist. Alter, auch wenn es vielleicht diskriminierend wirkt, aber du kannst nicht eine 65-jährige, alte, gebrechliche Dame für einen Job haben, die vielleicht ein bisschen mehr Körperkraft erfordert. Was der aktuelle Job ist, kann ein ganz guter Indikator dafür sein, ob derjenige geeignet ist oder nicht. Aber auch das Sprachniveau, weil zum Beispiel im Kundensupport ist das, auch hier will ich nicht diskriminierend sein natürlich, aber ist das ein Faktor, wenn du jetzt eine gewisse Qualität an Kundensupport, eine gewisse Regionalität auch ausstrahlen willst, wenn du dann, so wie es Amazon macht, mit Leuten aus Indien arbeitest, kommt das, glaube ich, nicht ganz so gut an. Und deswegen ist das auch bei dem jeweiligen Job ein ganz gutes Kriterium, um auszusortieren. Dann für die Effizienz im Bewerbungsprozess verwendet automatische Absagen bzw. Einladungen zum persönlichen Gespräch. Ihr wollt nicht hergehen und jedem Bewerber, gerade wenn ihr viele habt, einzeln eine E-Mail schreiben und sagen, hey, sorry, wir wollen nicht weiter dich in unserem Funnel haben. Und ihr wollt auch alle Informationen an einem Ort haben für maximale Vergleichbarkeit und zur Bewertung für effektives und effizientes Aussortieren. Was meine ich damit? Ihr wollt nicht einmal Bewerbung in einem analogen Ordner haben, einmal im Google Drive, einmal in einem CRM-System, was auch immer. Ihr wollt alles an einem Ort haben, damit alles gleich aufgebaut ist, damit es einfach auch optisch leichter zuordnenbar ist. So, wie machen wir das jetzt bei uns konkret? Wir haben eine Umfrage. Wir benutzen dafür Tally oder Fillout und lassen die Ergebnisse direkt in Notion reinlaufen. Bei der Umfrage machen wir nicht nur diese Kriterien, die ich vorher gezeigt habe, wie Alter, Gehalt etc., sondern, also natürlich fragen wir auch nach E-Mail-Adresse und Telefonnummer und nach dem Namen, das ist mit das Wichtigste natürlich. Aber was wir auch machen, um direkt auszusortieren, wir sagen denen, du bist bei uns richtig, wenn du das hier mitbringst, weil das teilweise die Core Values bei uns sind. Das heißt, wir schmeißen die Leute direkt raus, also von sich aus gehen die weg, wenn sie zum Beispiel sagen, ich will, dass die Leute effizienzbesessen sind, wenn sie bei mir arbeiten, warum? Weil meine Firma für Effizienz steht. Deswegen kommuniziere ich das direkt am Anfang und relativ bold. Auf der anderen Seite schreibe ich auch direkt in die Bewerbung rein, deine Erfolgs-KPIs, System Client Satisfaction Score. Also ich will, dass die direkt von Anfang an wissen, die werden mit Kunden zu tun haben und sie werden daran gemessen, wie zufrieden die Kunden sind im Umgang mit ihnen. Dann, wenn jemand durch die Umfrage durchgeht, kommt man am Ende bei sowas in Notion raus. Da kommt der Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse etc. Und die Antworten von der Person stehen da auch alle auf einer Seite gesammelt. So, was passiert jetzt, wenn ich keinen Bock auf den Bewerber habe? Ich klicke auf Notion, auf Absagen. Dann wird eine Automation in Zapier getriggert und der bekommt mit der E-Mail-Adresse, die er mir gegeben hat, automatisch eine E-Mail. Vielen Dank für deine Bewerbung und dein Interesse. Leider muss ich dir mitteilen, dass wir dich nicht weiter berücksichtigen. Viel Erfolg noch, etc. Was passiert, wenn ich sage, ja, der klingt interessant, die Antworten passen mir? Er bekommt als erstes eine automatische E-Mail, wo genau das Gegenteil drinsteht, auch über Zapier getriggert. Du hast es in die nächste Runde geschafft, herzlichen Glückwunsch. Hier ist mein Calendly, buch dir einen Termin in meinem freien Zeitslot. Der Calendly-Link ist natürlich mit meinem Kalender verknüpft und definiert auch, in welchen Zeitslots ich überhaupt Bewerbungsgespräche entgegennehmen möchte. Weil ich zum Beispiel nehme keine Termine vormittags entgegen, weil das die Zeit ist, an dem ich am Unternehmen arbeite. Genau, aber das heißt, ich bin damit dann auch nicht damit beschäftigt, irgendwie den Leuten Terminvorschläge zu schicken, weil das machen die alles dann separat, automatisch, ohne dass ich was dafür tun muss. Und der zweite Schritt, was getriggert wird, wenn ich sage, okay, den möchte ich in der nächsten Runde haben, in Notion passiert automatisiert eine Skripterstellung für das erste Interview, wo dann die Fragen stehen. Das heißt, ich habe automatisch die Fragen schon vor mir und muss eigentlich im Gespräch nur noch vorlesen. Und so bekommt auch jeder Bewerber die gleichen Fragen. Und wenn ich dann sage, okay, das erste Interview war gut, ich will den im zweiten Interview haben, dann stelle ich den Status um auf zweites Interview, dann bekommt er wieder eine automatisierte E-Mail, hier bucht ihr einen Termin fürs zweite Gespräch und so weiter. Oder halt, wenn ich absage, die Absage. So, Zusammenfassung, warum ist es wichtig? Also der gesamte effiziente Bewerbungsprozess. Zum einen, ihr habt alle Informationen an einem Ort, ihr habt Zugang zu allen benötigten Daten, die ihr braucht, um den Bewerber wirklich zu bewerten, ob der passend ist oder nicht. Das heißt, ihr habt eine bessere Entscheidungsgrundlage, mit einer besseren Entscheidungsgrundlage, und ihr, wenn ihr die nutzt, trefft ihr bessere Entscheidungen. Und das folgt dann letztendlich, oder daraus folgt dann letztendlich bessere Mitarbeiter, passendere Mitarbeiter. Genau, es beschleunigt den gesamten Einstellungsprozess, weil du nicht die E-Mails per Hand rausschicken musst, weil du alles an einem Ort hast, weil der Prozess an sich insgesamt effizienter ist, es passieren weniger Fehler, Fehler kosten auch Zeit und du hast letzten Endes wieder mehr Zeit, um am Unternehmen zu arbeiten, beziehungsweise die Zeit, die du operativ verbringen musst, geht dann halt von 40 auf 30 Stunden runter und mit allen anderen Hacks halt irgendwann auf die 4 Stunden runter. So, und letzter Punkt, warum ist es wichtig? Es ermöglicht eine einfache Organisation, vor allem, wenn ihr mal eine große Anzahl an Bewerbern habt. Wenn ihr mal 100 Bewerber habt, dann wird das eine Situation sein, die vielleicht, wenn ihr nicht so ein System nutzt, überfordernd wirkt. Weil da hat man einfach keine Übersicht mehr oder die Übersicht wird massig oder sehr, sehr erschwert. Und wenn ihr so ein System habt, habt ihr diese Übersicht. So, kurze Pause. Nochmal zusammenfassend. Was sind Vorteile von Systemen, Prozessen und Strukturen, wenn ihr sie in eurem Unternehmen implementiert? Ihr bekommt Fließbandabläufe, ähnlich wie bei McDonald's. Dadurch wird eure generelle Bearbeitung schneller. Es passieren weniger Fehler, weil Fehler einfach nicht mehr möglich sind, wenn man sich an einen Prozess hält, der definiert ist und wo Fehler an sich ausgeschlossen werden. Aufgaben werden leichter delegierbar, weil es SOPs gibt, in denen klar ist, wie ein Prozess, wie ein Ablauf von einer Arbeit auszusehen hat. Ihr macht das Ganze, die ganze Firma weniger abhängig von euch als Chef, aber auch von anderen Einzelpersonen. Weil, wenn alles irgendwo digitalisiert ist, alles runtergeschrieben, dokumentiert ist, könnt ihr sagen, zum Beispiel, ich gehe jetzt in Urlaub, hey, Max Mustermann, mach du mal das. Die Anweisung oder wie das funktioniert, findest du unter XY. Genau. Dadurch folgt dann auch, dass jeder ersetzbar ist. Viele Unternehmer haben immer die Angst, okay, ich kann den doch nicht entlassen, ich hänge doch irgendwie von dem ab, der hat so viel Knowledge, etc. Aber wenn du deinen Mitarbeitern auch beibringst, ihr gesamtes Wissen, ihr Know-how, die Prozesse, die sie anwenden, zu digitalisieren, zu dokumentieren, macht es dein Unternehmen weniger abhängig von diesen Mitarbeitern. Dadurch werden Tätigkeiten dann auch skalierbar. Was meine ich damit? Du kannst auf einmal nicht nur eine Person einstellen, sondern mehrere, weil es nicht davon abhängig ist, dass du eine Person einstellst, sondern du kannst dann beim Onboarding den Leuten zeigen, hey, hier, das ist unser digitales Onboarding und geht es durch und so kannst du mehrere Mitarbeiter innerhalb von kurzer Zeit einstellen oder auch ohne, dass du überhaupt Arbeit damit hast. Abläufe werden schneller optimierbar, das habe ich vorher schon mal angesprochen. Wenn ihr eine klare, definierte Abfolge an Schritten habt, wie ein Ablauf bei euch im System vonstatten geht, dann, nur dann wird es optimierbar und es wird auch schneller optimierbar dadurch, weil ihr mehr Mitarbeiter drauf loslassen könnt. Und wenn mehr Mitarbeiter denselben Ablauf immer wieder durchgehen, passieren auch mehr Fehler. Und dadurch könnt ihr diese Fehler schneller entdecken, aber auch schneller optimieren. Und das Ganze, das habe ich vorher auch schon mal angesprochen, kognitiver Ressourcenverbrauch, was die Datenbank in Notion angeht mit den ganzen Bewerbern. Aber auch, da kann ich eine kurze Story erzählen, als ich noch CEO war. Ich hatte das mal mit dem grünen Punkt und den Verpackungsmaterialien. Da muss man einmal im Jahr so eine Meldung abgeben, wie viel Verpackungen man erwartet etc. Und dadurch, dass es nur einmal im Jahr ist, wusste ich nicht mehr, wie das ging. Als ich das erste Mal machen musste, habe ich, keine Ahnung, 3-4 Stunden dafür gebraucht. Und ich musste mir Informationen aus verschiedenen Quellen zusammensuchen und erstmal schauen, wie geht das überhaupt. Als ich ein Jahr später gecheckt habe, okay, das kommt jedes Jahr, habe ich, als ich das zweite Mal gemacht habe, direkt mitgeschrieben, was mache ich gerade? Welcher Schritt kommt an welcher Stelle? Und wo muss ich hinklicken? Welche Links brauche ich dafür? Welche Informationen brauche ich dafür? Wo finde ich diese Informationen? Beim zweiten Mal hat es dann wieder diese 3-4 Stunden gedauert, aber beim dritten Mal war es in, keine Ahnung, 20-30 Minuten erledigt. Weil ich eben nicht mehr schauen musste, wie das Ganze funktioniert und ich brauchte auch keine kognitiven Ressourcen mehr dafür, also keine Hirnleistung mehr. Ich konnte einfach nur Schritt für Schritt abarbeiten. So, häufiger Punkt ist jetzt, wenn ich mit Unternehmern über diese ganze Systematik spreche, sie sagen oder fragen mich, wie soll ich beginnen? Mir ist klar, aller Anfang ist schwer, wenn ihr sowas noch nicht gemacht habt, kommt man da leicht an den Punkt der Überforderung. Und die generelle Antwort darauf ist eigentlich erstmal, wie fängt man an? So wie man Elefanten isst, Stück für Stück. Du kannst nicht erwarten, dass du von heute auf morgen perfekt systematisiertes Business entwickelst. Aber wenn du nie anfängst, kommst du auch nie dahin. Das heißt, nimm dir einen kleinen Punkt vor und fang damit an. Bevor ihr allerdings damit anfangt, ist erstmal die Frage, solltet ihr überhaupt schon damit anfangen? Weil hier jetzt ja auch ein paar kleinere Brands dabei sind, die erst so, wie soll ich das sagen, in den Kinderschuhen vielleicht stecken, ist erstmal die Frage, hast du schon wirklich einen Business Case? Weil bevor du ein wirkliches Business hast, gibt es auch nichts zu optimieren. Wenn du in einem Monat dein komplettes Business wieder auf links gedreht wird und anders aussieht, dann hast du mehr oder weniger, wenn du davor schon Systeme implementiert hast, dann hast du einen Monat lang umsonst Systeme implementiert, weil danach dann wieder alles anders aussieht. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt bei euch in der individuellen Situation ist, aber prinzipiell kann man auch bei einem Business erstmal schauen. Am Anfang hat man eine gewisse Startphase. Dann kommt es normalerweise zu einem Punkt, dass man Traction entwickelt und dass man dann das erste Mal so richtig skaliert und Momentum hat. Und wenn man dann das erste Mal skaliert, also in kurzer Zeit schneller wächst, da merkt man dann immer wieder, wo scheitert's. Und das ist genau dieser Punkt. Und da entscheidet sich's dann, okay, löschen wir nur den Brand, dann passiert entweder das hier oder man bleibt waagrecht oder installiert man Brandschutzmaßnahmen und kann danach wieder weiter skalieren. Und deswegen hier oben die Überschrift, scale it, also erstmal wachsen, dann schauen, wo es kaputt geht und dann reparieren. Das ist ein ganz guter Spruch dafür, was der wichtig ist zu wissen. The greatest predictor of a company's ability to scale is the leader's willingness to adapt. Was bedeutet das? Wenn du als Leader nicht bereit dazu bist, dich weiterzuentwickeln, deine Firma weiterzuentwickeln, Brandschutzmaßnahmen zu installieren, dann wirst du auch keine Ability für deine Firma entwickeln, um wirklich langfristig nachhaltig zu skalieren. Ein paar allgemeine Tipps jetzt auf menschlicher und CEO-Ebene, was du machen kannst oder solltest, um zumindest mal damit anzufangen. Blocke dir jeden Tag 1 bis 2 Stunden, am besten am Anfang vom Tag, wo du dir Zeit nimmst, an diesen Dingen, an SPS zu arbeiten. Zweiter Punkt. Verschwende weniger Zeit mit unwichtigen Dingen. Das ist groß. Wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, das ESAT-Modell. ESAT steht für Eliminieren, Simplify, also Vereinfachen, Automatisieren und Delegieren. Schau dir an, welche von deinen Aufgaben müsstest du eigentlich gar nicht machen, weil sie eh keinen Wert haben. Welche kann man vereinfachen, also sind effizienter möglich. Was kannst du automatisieren und was solltest du delegieren? Dann anderer Punkt, der geht auch in die Richtung Mitarbeiterfragen. Definiere einen Zeitpunkt oder 2 Zeitpunkte am Tag, wo du Fragen beantwortest, wo du auf E-Mails antwortest, wo du in WhatsApp reingehst. Und mach das nicht den ganzen Tag nebenher. Das kostet so viel Fokus, die ganze Zeit irgendwie erreichbar sein zu müssen. Und deswegen ist das ein ganz großer Hack. Einfach nur 1 oder 2 Mal am Tag. Ich mache das circa um 12 Uhr zum Beispiel und einmal um 16 Uhr, dass ich auf Fragen antworte, durch meine E-Mails durchgehe, aussortiere etc. Und kommuniziere das auch mit deinem Team, falls du ein Team hast. Damit die wissen, okay, von 8 bis 12 Uhr jetzt in meinem Beispiel, haben sie nicht mit Antworten zu rechnen, aber dann von 12 bis 12.30 Uhr bekommen sie ihre Antworten. Dann, auch wenn ihr keine Erfahrung damit habt, Systeme und Prozesse aufzubauen, habt eine Just-Start-Mentalität und baut die Gewohnheit auf, jeden Tag 1 bis 2 Stunden damit euch mal zu beschäftigen. Ihr werdet da am Anfang nicht perfekt sein. Es wird vielleicht schwer sein, auch damit reinzukommen, aber wenn ihr die Gewohnheit habt, das ist wie ein Zinseszinseffekt. Am Anfang spürt man noch nicht viel Veränderung, weil ihr am Anfang auch noch nicht gut seid da drin wahrscheinlich. Aber über Zeit wird es euch Zeit und Mühe sparen. Und ganz wichtig, done is better than perfect. Ihr solltet nie schauen, dass ein System, das ihr implementiert, 100% perfekt ist. Warum? Weil es viel zu viel Zeit kostet. Schaut lieber, dass es 70-80% perfekt ist, implementiert es wieder in euer Unternehmen und schaut dann, okay, wo breakt es? Also wo geht das neue System, was ihr gemacht habt, erstellt habt, kaputt? So, Just Start habe ich gerade gesagt. So habe ich das damals auch gemacht. Wenn du jetzt allerdings, so wie ich, eine Beratungsfirma hast, eine Dienstleistungsfirma hast, kannst du nicht einfach nur anfangen, bei einem Kunden das so zu implementieren. Und deswegen habe ich jetzt für mich, für meine Firma etc. einen systematischen Ablauf entwickelt, wie man das Ganze macht. Und den möchte ich jetzt euch auch kurz zeigen. Und zwar zum einen schaue ich am Anfang an, was gibt es aktuell für Bottlenecks generell in der Firma? Was sind die Schwachstellen? Wo breakt aktuell die Firma? Und parallel dazu implementiere ich Software, die grundlegend eigentlich die Grundlage für alles sind, um ein Business zu digitalisieren und zu systematisieren. Und auf die Software, da habe ich jetzt mal ein paar Sachen mitgebracht. Also Must-Haves, die in Klammern, das sind Vorschläge. Muss man nicht die nehmen, kann man auch andere nehmen, aber prinzipiell, ihr wollt eine Lösung haben, um effizient und digital zu kommunizieren. Ihr wollt Cloud-Anwendungen haben, um eure Dateien, euer Wissen digital hochzuladen und nicht mehr abhängig von einem Gerät zu sein. Ihr wollt ein Unternehmenswiki haben, also einen Ort haben, wo ihr eure SOPs, eure Dokumente, eure Ressourcen etc. speichern könnt. Und ihr braucht ein Prozessaufnahmetool, also ein Bildschirm-Recording-Tool wie Loom. Das macht es einfach deutlich einfacher. Genau, nice to have ist was für Passwortverwaltung. ChatGPT würde ich sogar inzwischen fast in die Must-Have-Spalte schieben, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Automationstools würden auch irgendwann Game-Changer sein. Und eine Terminbuchung ist auch auf jeden Fall nice to have. Okay, wenn man die Grundlagen jetzt mal sich angeschaut hat und die Bottlenecks gefixt hat, was ist der nächste Schritt? Das haben die meisten nicht auf dem Schirm. Wir haben das vorher schon mal ein bisschen angesprochen. Aber erstmal müssen wir schaffen, dass Klarheit über Ziele und Werte des Unternehmens herrschen. Warum? Wenn du als Ziel hast, in einem Jahr einen Exit zu machen, leitest du daraus ganz andere Maßnahmen ab, als wenn du planst, in 10 Jahren einfach nur einen doppelten Umsatz zu machen oder was auch immer. Also alles, was du in deiner Firma machst, ist eigentlich abhängig von den Zielen, die du hast. Und die Werte des Unternehmens brauchst du eigentlich für alles andere, weil es so vieles einfacher macht. Also die Einstellung von Mitarbeitern, das Führen von Mitarbeitern, Entscheidungen auch, die du im Unternehmen zu treffen hast. Nächster Punkt, habe ich vorher auch schon angesprochen, Klarheit über Rollenverteilung und Verantwortlichkeiten. Dass man das definiert direkt am Anfang. Und zwar von der Führungsebene, also auch für euch mal definieren, wer ist für was verantwortlich. Vor allem, wenn ihr mehrere Gründer oder mehrere Geschäftsführer seid. Dass da nicht jeder bei dem anderen ein bisschen mitstinkt und eigentlich keiner oder zwei Leute für ein und dieselbe Sache verantwortlich sind. Als Regelsatz könnt ihr euch mitnehmen, wenn mehr als eine Person für etwas verantwortlich ist, ist keiner dafür verantwortlich oder wenigstens fühlt sich dann keiner dafür verantwortlich. Genau, und ihr solltet KPIs definieren. Und das kann ich nicht häufig genug erwähnen. Dass das ganze Thema häufig unterschätzt und vernachlässigt ist. Man kapiert erst, wie wichtig das Ganze ist, wenn man das einmal eingeführt hat und merkt, was für einen Impact das Ganze aufs Unternehmen hat. Und deswegen, ich sag's nochmal, macht das lieber zu früh als zu spät. Gut. Der letzte Punkt, den wir dann machen, das ist natürlich der umfangreichste, der zieht sich dann auch ein bisschen. Wir analysieren einmal, wo wird die meiste Zeit verschwendet, aber auch wo oder welche Tätigkeiten, welche Prozesse haben den größten Einfluss auf die Ziele, deswegen ist es auch vorher wichtig, die Ziele zu definieren, auf das Unternehmen. Genau. Und typische Problemzonen, die wir uns dann anschauen, sind zum Beispiel Mitarbeiter, da hatten wir vorher das Beispiel, zum einen das Recruiting, aber auch das Onboarding, damit ein Onboarding so abläuft, dass ihr währenddessen im Whirlpool chillen könnt, kann man sich mal anschauen. Kommunikation und Meetings. Meetings ist ein ganz großer Punkt. Gerade wenn ihr eine wachsende Firma habt, da denkt man häufig, ah cool, ich habe jetzt meine ersten Mitarbeiter, da brauche ich auch Meetings. Aber die Realität sieht häufig so aus, dass man zu schnell viel zu viele Meetings einführt und dadurch dann letztendlich viel zu viel Zeit verschwendet wird oder man auch die falschen Leute im Meeting hat und die Meetings zu lange dauern, kein klarer Ablauf von dem Meeting vorhanden ist, etc. Also, wir schauen uns an, wie laufen die Meetings ab? Wie läuft die Kommunikation ab? Task und Projektmanagement einführen, damit man besser monitoren kann, was ist aktuell alles zu tun, wie sind die aktuellen Prioritäten, was machen die Mitarbeiter gerade, wo gibt's vielleicht Bottlenecks, etc. Dann häufiges Thema, auch gerne mal unterschätzt, ist ein vernünftiges Dateimanagement. Zum einen natürlich das Ganze digital erstmal zu haben und in der Cloud zu haben, das ist so der erste Schritt. Ich sehe auch immer mal wieder Leute, die, keine Ahnung, Rechnungen offline haben, also ausgedruckt haben, nur analog haben, oder ihre Dateien, die eigentlich Mitarbeiter oder ihr Co-CEO brauchen, nur lokal auf einer Festplatte gespeichert haben. Und dadurch entstehen halt auch massive Ineffizienzen, die zu beheben an sich dauert nie lange. Aber dadurch, dass man das so häufig macht im Unternehmen, summiert sich das unglaublich. Und dazu gehört dann auch eine vernünftige Ordnerstruktur in Google Drive zum Beispiel und eine vernünftige Dateibenennung, damit man die Dateien so schnell wie möglich findet. Genau. Weitere Punkte, die wir uns anschauen, sind dann auch noch natürlich Finanzen, weil es da auch immer wieder zu Problemen kommt, und letztendlich auch grobe Marketing. Was wir nebenher noch machen, ist, wir bauen die Dokumentation auf. Das erfolgt in den SOPs, wie ich es vorher schon erwähnt habe. Jedes Unternehmen braucht in meinen Augen auch ein Unternehmenswiki, weil SOPs sind Definition, wie ein Prozess abzulaufen hat. Ein Unternehmenswiki, da haut ihr allgemeine Informationen rein, wie wofür steht eure Brand, wie Produktinformationen zum Beispiel. Was macht unsere Produkte besonders? Sowas in die Richtung. Und bei Ressourcen, da kann man ganz gut Weiterbildungen reinhauen, so Must-Watch-YouTube-Videos und Ähnliches. Gut, dann, was ich auch häufig gerade bekomme als Frage, bevor ich mit jemandem anfange zusammenzuarbeiten, okay, wie lange dauert das Ganze? Letztendlich wirst du niemals fertig damit sein, Systeme, Prozesse und Strukturen in deinem Unternehmen einzuführen. Warum? Weil euer Unternehmen wie ein lebendiger Organismus ist. Der entwickelt sich die ganze Zeit weiter. Eure Ziele werden sich anpassen. Es werden neue Anforderungen entstehen und ihr werdet neue Lösungen brauchen. Und deswegen werdet ihr maximal wahrscheinlich eine 90-95-prozentige Rate bekommen, wie ihr fertig sein werdet. Aber diese Systeme, auch wenn ihr nie ganz fertig sein werdet, werden eine Effizienzsteigerung von 500-1000% bei euch bringen. Und das hat dann letztendlich den Vorteil, dass ihr mehr Zeit habt und mehr Impact auf eure Marke zu haben. Gut, abschließend noch vier typische Irrglauben in Bezug auf Systeme, Prozesse und Strukturen. Zum einen, der Geschäftsführer ist der Einzige, der Systeme einführen kann. Nö, einfach nein, weil wenn ihr gerade schon Mitarbeiter, gerade auch Fachkräfte habt, die machen so einen Prozess oder so ein System wesentlich häufiger durch wahrscheinlich irgendwann als ihr. Und denen kann man dann auch sagen, hey, digitalisier mal diesen einen Prozess. Wende mal ein neues System an, führe mal ein System da und dafür ein. Ist meistens sogar qualitativ besser, aber effizienter auf jeden Fall. Dann, das Erstellen von Systemen ist zeitraubend. Auf der einen Seite ja, wenn man es kurzfristig betrachtet. Natürlich, da sind wir wieder bei dem Thema Brand löschen. Wenn ihr dann auch noch Brandschutzmaßnahmen installiert, ist es zeitraubend. Aber wenn man es mal im Großen und Ganzen sieht, werden euch Systeme ganz sicherlich keine Zeitraum, sondern massiv viel Zeit bringen. Und letztendlich ist eh die Frage, mit was ihr bezahlen wollt. Mit eurer Zeit jetzt oder mit eurer Zeit später? Ich muss hunderte Systeme entwickeln. Nächste Irrglaube. Nö, auch nein. Sind eigentlich meistens nur so 20, 30 Systeme. Nicht Prozesse. Prozesse sind schon ein paar mehr. Aber auch immer ein bisschen abhängig von Firma zu Firma. Aber von Systemen sind es letztendlich nur 20 bis 30. Vor allem, wenn man sich anschaut, okay, was sind die wichtigsten? Wenn ihr mit den wichtigsten anfängt, werdet ihr auch umso schneller die Ergebnisse von der Systemeinführung sehen. Und man muss in teure Software investieren. Die Software, die ich euch auf der linken Seite vorher gezeigt habe, bei den Must-Haves, kosten pro Mitarbeiter nicht mal 50 Euro pro Monat. Und auf der anderen Seite, die Zeit, die jeder einzelne Mitarbeiter dadurch spart und ihr als Unternehmen insgesamt spart, ist ein Mehrfaches von dem Preis, den ihr zahlt. Genau, ich habe jetzt mehrfach angesprochen SOPs. Was ist wichtig bei SOPs? Wenn ihr zwei SOPs aufsetzt, sollten die beiden SOPs nicht unterschiedlich aufgebaut sein, damit Mitarbeiter, wenn sie in so ein SOP, in so einen digitalen Prozess reingehen, sich immer gut zurechtfinden. Ein SOP sollte immer ein Ziel haben, also das definiert ist, dieser Prozess, den ihr im Unternehmen habt, soll das und das Ziel am Ende hervorbringen. Und dann braucht ihr einen Schritt-für-Schritt-Ablauf, wo auch keine unnötigen Informationen drin sind. Ein SOP soll so kurz wie möglich und so lang wie nötig sein, um alle Informationen denjenigen bereitzustellen, der den Prozess dann letztendlich ausführt. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich mein erstes SOP aufgebaut habe, das war ein Pain in the Ass, weil ich keine Ahnung hatte, wie das Ganze aussehen soll, weil ich keine Ahnung hatte, was da jetzt Best Practice ist. Zu der Zeit gab es dazu auch noch nicht allzu viel. Ich mache das gleich auch nochmal scharf, also damit ihr das einscannen könnt. Aber ihr wisst ja noch nicht mal, was es ist. Und das ist jetzt nicht nur eine Vorlage für ein SOP, was wir hier verlinkt haben mit dem QR-Code, sondern wir haben intern einen Custom-GPT gebaut, der euch mit minimalen Informationen ein SOP baut. Und wenn ihr den haben wollt, könnt ihr kostenlos benutzen, einfach einscannen. Ich lasse euch kurz ein paar Sekunden. Der wird wahrscheinlich kein perfektes Ergebnis bringen. Das ist bei GPTs relativ normal. Aber er wird euch schon mal 80% des Weges abnehmen. Das heißt, ihr werdet statt, keine Ahnung, 2 Stunden für die Erstellung von eurem ersten SOP 10 Minuten brauchen. Genau. So, jetzt kommen wir noch zu Q&A. Aber kurz vorab, für die Ecosa Accelerator-Kunden, jeden Freitag könnt ihr mich mit Fragenlöchern um 10 Uhr stehe ich für alles bereit. Alles, was ich heute gesagt habe und noch mehr. Und wenn jemand sich mit mir connecten möchte, gerne über LinkedIn, Philipp Audi. Einfach schreiben, connecten, etc.
Geil, Mann. Sehr gut.